bin ich total gespannt und lade jetzt ein zu Fragen und Kommentaren. Gleich mal hier.
Ja, um weiterzukommen, ist es wichtig, dass wir Männer, vor allem auch junge Männer, in den Blick nehmen, dass wir es erreichen, dass es eine Gruppe, eine Komplementärgruppe zu Sisters gibt, nämlich die Brothers. Also in Frankreich ist ja die Prostitution geächtet worden und einen wichtigen Anteil an dem Kampf hatten Männer. Das war, die sich zusammengetan haben unter dem Namen Zero Macho. Ich will kein Freier sein. Ich habe versucht, in Tübingen, in unserer Stadt, mit den Pfunzkerlen, als diese Emma, der Emma-Appell war und da ja einiges so im Fluss war, noch nicht unbedingt bei Terre de Femme hier in Tübingen. Deshalb war es auch natürlich besonders schwierig. Aber also wir, da war Ablehnung, also auch bei den bei Pfunzkerlen oder so. Also wir müssen wirklich Männer in das Boot nehmen für die Ächtung von Prostitution. Da wäre interessant, wie das als das Gesetz in Schweden vorbereitet wurde, welchen Anteil da junge Männer hatten, ja, damit es zustande gekommen ist. Also ohne Männer ist es schwierig, das durchzusetzen, weil diese Liberalisierung natürlich auch die jungen Hirne benebelt hat. Und dann noch etwas, Hydra. Also wirklich, es gibt hier in Tübingen autonome, linke, autonome, sehr kritische Männer, die haben eine Veranstaltung gemacht, aber da kam halt jemand aus Berlin angeflogen, nämlich Hydra. Und wir überlassen sozusagen dieser Pro-Prostitutions-Lobby das Feld.
Just a quick reply to that. Back in the 90s, I don't know anything about that, actually, because the resistance was so huge. So I don't think that there were any specific men that organized. The reason why the law went through was simply because of the Social Democratic Party were in majority, so they could introduce it. But today, though, because it's important to say that it's just not about introducing a law, then it's about also keeping it, because each generation needs to get this knowledge, get this fact-finding and everything like that. And today we have different organizations that are actually, one organization that is actually called Men, who are actually just working with equality and not by giving the message, not buying sex and so on. And today they have proven to be very, very important. So not back then, I don't think so, but today, yes.
Ich habe eine Frage an Sie alle, vielleicht an Sie, Sandra, oder hier. Also wie war das möglich, dass die Bordellbesitzer in der Vergangenheit, ich weiß nicht, also sich eins zu eins an Sexkaufhandlungen bereichern konnten und ob die Praxis mit dem neuen Gesetz noch ähnlich ist?
Naja, also bevor das neue Prostituiertenschutzgesetz 2017 in Kraft getreten ist, gab es ja quasi keine Regelung. Jeder konnte ein Bordell aufmachen. Jetzt hat man quasi eine Erlaubnispflicht eingeführt. Da gibt es auch so eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung. Das hatte Helmut Sporer schon angesprochen, dass es nicht sinnvoll ist, weil da prüft man quasi, also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ein Bordell aufmachen, dann prüft man, hat er gewisse Vorstrafen, zum Beispiel gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die persönliche Freiheit begangen, war er Mitglied in einem verbotenen Verein, dann darf er zum Beispiel kein Bordell aufmachen. Aber das Problem, was der Helmut Sporer angesprochen hat, ist, dass natürlich, das war auch schon zu meiner Zeit vor dem Prostituiertenschutzgesetz so, dass nicht diejenigen quasi eine Bordellkonzession anfragen, die einen unsauberen Lebenslauf und alle möglichen Vorstrafen haben, sondern dass die quasi als Hintermänner agieren und dann saubere Leute vorschicken. Also bei einem Bordell war es beispielsweise so, dass der wirkliche Betreiber quasi, den kannte keiner offiziell und der hat einen Vordermann bezahlt, dass er quasi offiziell das Bordell führt. Der ist ab und zu gekommen, hat sein Geld abgeholt, hat aber mit dem Betrieb gar nichts zu tun. Ja. Und deswegen ist diese Regelung, geht an der Realität vorbei, wie alles, was die Inge Bell gesagt hat, man kann organisierte Kriminalität nicht bekämpfen. Ich war gestern auf einer Veranstaltung mit Manfred Paulus, auch einem Kriminalhauptkommissar, einem ehemaligen, der hat gesagt, organisierte Kriminalität kann man nicht mit einer Kondompflicht bekämpfen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Und wir müssen anfangen, da wirklich die Strukturen anzugehen und eben ja, den Weg wie Schweden einzuschreiten, weil ansonsten, die werden weiter profitieren.
Dankeschön.
Danke nochmal von mir, dass ihr alle da seid. Was ich mich gefragt habe, ist, ob Loverboys sich auch, beziehungsweise ob Loverboys auch Leute suchen, die sich im Internet denn als Webcam-Girls herhalten müssen, weil so die Prostitution auf dem Straßenstrich ist ja dann eher sichtbar, habe ich mir dann gedacht, aber jetzt im Internet, da könnte man ja viel eher noch Mädchen irgendwie dazu bringen, dass sie dann Fotos von sich verschicken, Videos und die Loverboys dann dafür Geld bekommen. Und die Mädchen könnten ja, oder die Jungs und Mädchen könnten dann ja sogar noch jünger sein als 16. Und wenn man ja natürlich auch weiß, dass gerade junge Personen mehr Geld einbringen, wäre das ja auch noch ein gefährlicher Punkt, wo man auch hingucken sollte. Und da habe ich mich gefragt, ob da denn die Loverboys auch agieren, ob ihr da auch schon hingeguckt habt, wie da die Zahlen sind. Kann man da irgendwie was dazu sagen?
Also der Markt für Opfer von Loverboys ist unerschöpflich, prinzipiell als alle jungen Mädchen. Wir haben, ich das weiß aus eigenen Erfahrungen von Ermittlungsverfahren, eben gerade die sozialen Netzwerke sind mittlerweile sehr beliebt, dass da Kontakte geknüpft werden und der potenzielle Täter sieht nicht sehr schnell, für was ist das Mädchen anfällig, wie die Inge Bell sagt, eben, ja, mangelndes Selbstbewusstsein, die Suche nach Anerkennung, das ist das bewährte Mittel. Und im Endeffekt gibt es diesen Mechanismus schon sehr lange. Also die emotionale Bindung, das ist nichts Neues, das hat es schon ewig gegeben. Aber halt, es hat einen neuen Namen und dann nicht auch einen gewissen Trend. Und dann nicht durch die Möglichkeiten der Kommunikation der letzten Jahre, Facebook und alles und so weiter, hat das nicht noch viel mehr Bedeutung erlangt und die Möglichkeiten sind größer. Mir persönlich ist kein Fall bekannt von so einem Internet-Girl, dass das als Sex, als Opfer von Loverboy geködert worden ist. Also das halte ich aber für sehr gut möglich. Die Aufklärung ist ganz, ganz wichtig und vor allem auch für diejenigen, die Eltern sind, auch dass man den Draht zu den Jugendlichen, obwohl es in der Pubertät nicht sehr, sehr schwierig ist, der Kinder hat und der weiß, von was man redet, und dass man den Draht nie verliert und ganz aufmerksam ist und sensibel auf irgendwelche Veränderungen natürlich. Gerade wie im Film auch dargestellt wurde, es gibt doch auch weiche Indikatoren und da muss man einfach sehr, sehr aufmerksam sein, dass man das frühzeitig erkennt und auch nie das Band verliert, mit den Kindern zu reden.
Es wurde jetzt im ganzen Film oder auch jetzt bei den Vorträgen nur von Frauen als Opfern und von Männern als Tätern gesprochen. Wie sieht es da aus mit umgekehrter Geschlechterrolle sozusagen? Also ich meine, es gibt ja ziemlich sicher auch männliche Prostituierte, Zwangsprostituierte oder auch vielleicht auch sowas wie Loverboys in andersrum sozusagen. Also gibt es da geschätzte Zahlen oder was für Unterschiede gibt es da?
I can just say a few words about that. As we've had our law for 20 years now, during these 20 years we haven't had a single arrested female sex buyer, and we have looked actually, because I've challenged my colleagues in the country, saying that I will be the first one arresting a woman for the buying of sex. Okay, so everybody, we have to take someone, but for Simon does it. So because our law is gender neutral, which means that we don't really care if the buyer or the seller is a man or a woman, right? So, but for some reason, it seems like women are not into buying sex as we men are in the same rate. When it comes to the other, when it comes to the selling sex though, yes, we don't see men being trafficked for sex, sexual exploitation. We can see them being trafficked for labor exploitation, for example. But what we do have in Sweden is that we have young boys who are actually born and raised in Sweden, Swedish boys, who are ending up in the world of prostitution. And we're actually working quite much with tracking down minors, if you're under the age of 18, both boys and girls, in order to just take them out from there, leave them to the social services and their parents and so on. And it's quite interesting to see how, I mean, it's perfectly understandable that a young woman from Romania who doesn't have anything, that she's an easy victim to be recruited by the traffickers, because it's about survival. That's quite easy for us to understand. But it's quite interesting to see that we also have young boys, girls, who are being drawn into the exact same world. But there is no poverty involved. Instead, we can see that these boys and girls are using sex as a way of hurting themselves, like a self-inflicting behavior, like you cut your arms. We can see more and more today that young people are using sex as a way of coping with anxiety and depression and so on. So this is actually something that we've started to address more and more, not only the international trafficking that comes and goes to Sweden, but also to look also on the young Swedish boys and girls that have been caught up in this. But to say it, yes, we do have men that are selling sex and buying sex, but when it comes to the women, we don't see them as buyers, but we see them as the ones that sells.
Vielleicht noch eine Präzision hier für Deutschland auch nochmal. Ja, es gibt natürlich eine männliche Prostitution, also Männer, die Prostitution anbieten, aber die Kunden von männlicher Prostitution sind Männer. Ja? So. Und dann ist es sehr interessant zu sehen, dass die männliche Stricherszene eine ganz andere ist als die Prostitution mit Mädchen und Frauen. Prostitution mit Mädchen und Frauen ist zu fast 100% Zuhälter, Loverboy, Menschenhändler getrieben. Ja? Das sieht man im männlichen Strich nicht. Die arbeiten sehr oft sehr frei und der männliche Strich oder männliche Prostitution ist oft sehr fluktuativ. Das heißt, dann sind sie mal irgendwie ein paar Tage am Bahnhof da und dann gehen sie mit einem Freier mit und wohnen 2-3 Wochen mit dem Freier. Dann gehen die wieder weiter, dann ziehen sie vielleicht in eine andere Stadt. Also das ist ein sehr fluktuativer und überhaupt nicht Zuhälter- oder Menschenhändler-basierter Strich oder Szene. Ganz anders als die weibliche Prostitution.
Vielleicht noch ganz kleine Ergänzung, also Frauen können auch Täter sein, gibt es ab und zu natürlich, aber dann auch im Rahmen von Zuhälterei oder Menschenhandel, dass sie eben selber Täter sind oder zumindest mithelfen, sagen wir, die Aufsicht führen bei den, über die Opfer über in den Bordellen, also das gibt es immer wieder.
Also wenn Prostitution ist mit der Menschenwürde nicht vereinbar, das heißt eigentlich ist es ja verfassungswidrig. Und da frage ich, stelle mal die Frage, wieso ist das nicht ein denkbarer Weg, zu sagen, das Prostitutionsgesetz wird Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht, sodass der Gesetzgeber nicht mehr gebeten werden muss, was zu tun, sondern gezwungen wird?
Da möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen und bitten, eben jeder von Ihnen hat einen örtlichen Abgeordneten. Und nehmen Sie den oder die Abgeordneten in die Pflicht und fordern Sie genau das eben. Und nur wenn der Druck eben der Bevölkerung da ist, dann wird sich auch was ergeben. Also es gibt Hinweise, dass immer mehr Abgeordnete sich jetzt bewegen und sehen, dass die jetzige Situation eben alles andere als zufriedenstellend ist. Und da kann jeder von Ihnen was tun, dass er eben Druck macht und eben die Position des örtlichen Abgeordneten abfragt. Wie stehen Sie dazu, zu dieser Regelung und was gedenken Sie zu tun?
Das ist eine Frage zu der Rolle der Medien. Sie haben ja gesagt, dass die Bordellbesitzer viele Talkshows genutzen konnten, um ihre Position darzustellen. Offensichtlich ist für die Gegenseite wohl nicht das Interesse so groß. Also wie ist da die Verteilung? Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, dass diesen Leuten so viel Raum gegeben wird. Und da muss ich halt schon auch fragen, also im Fernsehen oder so, das gibt Quote, das ist interessant, aber die Gegenseite gegen Prostitution, die ist wohl nicht so lautstark.
Das würde ich so nicht sagen. Diese Talkshows, auf die sich jetzt auch der Helmut Sporer oder die wir ja kennen mit den Bordellbetreibern oder mit diesen Saubermännern, diesen sozialkompetenten Saubermännern, den Begriff klaue ich mir, Helmut, die sind meistens dann divers besetzt. Also da ist es dann schon so, da ist dann ein Vertreter, Vertreterin von einer Hilfsorganisation, Vertreter von der Politik, dann eben Bordellbetreiber, dann wie vielleicht jemand aus der Polizei. Also die sind schon dann divers besetzt, wobei man natürlich eins sagen muss, oftmals sind dann auch tatsächlich, sitzt dann auch tatsächlich eine Frau aus der Prostitution dabei, die dann wahrscheinlich im Schlepptau von einem Menschenhändler ist. Also ich bin selbst auch in solchen Diskussionen gesessen im Fernsehen. Das ist dann die Vorzeigehure, sage ich mal immer so. Ja. Aber die eigentlichen Opfer, nämlich diese gesichtslose, breite Masse an den jungen Frauen aus Ost- und Südosteuropa, die sitzen in keiner Talkshow. Das tun sie eben nicht.
Die sprechen auch nicht Deutsch.
Die sprechen eben auch nicht Deutsch, die kennen ihre Rechte nicht und die könnten da überhaupt nicht bestehen. Nein, also die finden da tatsächlich nicht statt. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Vertreterinnen haben, wie die Sandra Norak oder die Huschke Mau oder die anderen wunderbaren Mitstreiterinnen aus Sisters und dem Netzwerk Ella, die eben ihre Geschichten haben und sagen, ich gehe mit dieser Geschichte raus, ich bin mutig und erzähle es, um genau da die Sensibilisierung in die Gesellschaft zu tragen.
Wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank allen. Wir haben leider, wir müssen den Saal räumen. Ganz herzlichen Dank allen. Thank you so much for coming, Simon, from far away and very shortly. Danke allen.